Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hallo!
Hallo!
Na, Mika, du hast ja jetzt seit 2 Jahren ADHS.
Yeah!
Also du hast es schon ein bisschen länger, aber seit 2 Jahren weißt du das. Und deswegen machen wir jetzt eine kleine extra super Bonus-ADHS-Folge, weil du jetzt mittlerweile auch alles darüber weißt.
Alles.
Also ziemlich viel. Viel mehr als vor 2 Jahren auf jeden Fall.
Deutlich.
Genau. Und erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass du überhaupt rausgefunden hast, dass du ADHS hast.
Ja, das ist eine crazy Geschichte, finde ich, nach wie vor.
Ja, ist es.
Danke. Und zwar haben wir Februar vor 2 Jahren, haben wir eine Folge gemacht über Finanzen, Bürokratie und so und das Leben aufräumen und was wir da so für Herausforderungen haben. Du hast erzählt, so Angst vor dem Briefkasten, Angst vor deinem Kontostand. Ich habe erzählt, Angst vor meinem Briefkasten und habe da auch so ein paar Sachen erzählt, mit denen ich mein Leben lang eigentlich schon struggle. Und das war vor allem so Bürokratie und Papierkram. Ständig Mahnungen, dass ich das nicht schaffe, Rechnungen irgendwie zu überweisen, obwohl ich das Geld auf dem Konto habe. Dieses ganze Chaos, das mir permanent Angst macht, dass ich... Ja, irgendwann, ich glaube, das ist auch so eine Story, die ich da erzählt habe, dass mal wegen Betruges gegen mich ermittelt wurde, weil ich etwas nicht überwiesen habe und ich so war, what the fuck, also ich hätte, warum bin ich so? Und so eine Verzweiflung von mir auch da durchgekommen ist. Und daraufhin hat mir eine Hörerin geschrieben und meinte, hey, hast du mal überlegt, ob du ADHS haben könntest? Und ich war so, nein, hatte überhaupt gar keine Ahnung davon, war mir irgendwie kein Begriff oder eher was halt kleine Jungs haben, Zappel Philipp und so weiter, hatte diese ganzen Bilder davon im Kopf und habe dann angefangen zu googeln. Hab dir das auch geschrieben und du hast auch ein bisschen rumgegoogelt und für dich war relativ schnell klar, nee, also bisschen was vielleicht davon, aber jetzt nicht.
Ja, wir haben beide irgendwie Tests gemacht und so, ne? Und
wir lieben ja auch Tests.
Ja, ich habe gemerkt, dass ich relativ viele Kriterien erfülle tatsächlich. Aber ich hatte halt gar keinen Leidensdruck und so und dachte dann, naja, wieso, hör, das ist doch normal. So wie in diesem Slum-Meeting, in dem ich war. Für Sex und Liebessüchtige. Und ich auch dachte, wieso, das ist alles für mich normal. Also, wo wir halt gemerkt haben, so ich habe keinen Leidensdruck, du halt ein bisschen mehr. So.
Mhm. Ja, genau. Ich hatte einen ziemlichen Leidensdruck. Und habe ja so eine Symptomliste gelesen und habe dann auch meiner besten Freundin geschrieben und meinte, scheiße ey, das würde halt mein Leben erklären. Und dieses Gefühl von, boah krass, das wäre einfach so eine Erklärung für so viele Sachen, die in meinem Leben irgendwie passiert sind oder Herausforderungen, Hürden, die ich irgendwie hatte, die ich nie verstanden habe, das wäre eine Erklärung. Und dann habe ich meinen Eltern, habe ich meine Mom angerufen und die war erstmal so, okay. Und ich war auch so, ja, hast jetzt nicht erwartet, ne? Das ist also, als ich dich angerufen habe, dass ich jetzt damit um die Ecke komme. Und sie halt auch, hatte da auch keinen Begriff von, so, ne? Also ich ja auch nicht. Und genau, ich habe dann aber recherchiert wie eine Bekloppte, konnte da für einige Zeit überhaupt an nichts anderes mehr denken. Das Thema hat mich eine Zeit lang so eingenommen. Heute weiß ich, dass man sowas einen Hyperfokus nennt, wenn man so eine krasse Verengung so auf so ein Thema hat und in kürzester Zeit so Expertin wird für so eine Sache. Und das hatte ich, diese Energie, die da so freigesetzt wird. Manche Leute nennen das Flow.
Ich wollte, genau das war die Frage. Mhm. Ist es so wie Flow? Das ist eigentlich geil.
Es ist so ein bisschen wie Flow, hat aber auch etwas obsessivere Elemente oder kann es zumindest haben. Also wenn ich irgendwie so in einem richtigen Hyperfokus bin, dann vergesse ich zu essen, zu trinken, aufs Klo zu gehen. Und das ist auch was einen ziemlich auslaugen kann, wenn man da, wenn man das zu lange macht. Ja, genau. Und ich habe dann aber eine Psychiaterin gefunden, die eine ADHS-Sprechstunde anbietet. Also ich habe halt rumgegoogelt, wie blöd, habe bei diversen Institutsambulanzen nachgeguckt, die Wartelisten alle super lang oder voll, und hatte dann bei dieser Psychiaterin, der man eine E-Mail schreiben konnte, wo man nicht in diesem Mini-Zeitfenster anrufen musste, geil, was ja immer ein Problem für mich war, auch bei der TherapeutInnensuche, dass ich halt irgendwie da diese ganzen Leute anrufen muss, weiß ich nicht, montags von 8.20 Uhr bis 8.40 Uhr und dann die nächste am Donnerstag von 14 bis 14.30 Uhr oder irgendwie so. Und der konnte ich eine E-Mail schreiben. Und die hat auch sehr schnell geantwortet, hat mir Fragebögen zugeschickt. Also ich hatte ihr so ein bisschen geschildert, warum ich das glaube, dass das sein kann. Dann hat sie mir Fragebögen geschickt, die ich ausgefüllt habe. Und sie brauchte meine Grundschulzeugnisse. Und es gab Fragebögen für mich, einen, den mein damaliger Freund ausgefüllt hat. Also eine Person, die mir nahesteht oder die mich gut kennt. Ich hatte einen Fragebogen über meine Kindheit, wo ich mich selber nicht so richtig erinnern konnte, und habe den einfach noch zusätzlich meinen Eltern gegeben, so von wegen hier, wie schätzt ihr das ein? Und dann habe ich, ja genau, habe ich erstmal die alle in meinem Rucksack gehabt und das ein bisschen vor mir hergeschoben, die abzuschicken. Dann wurde mir mein Rucksack geklaut, weil er hinten in meinem Fahrradkorb stand und ich etwas abgelenkt war.
Scheiße, ja, so ist mir mein Mantel geklaut worden.
Echt? Ja. Da war auch, es war auch echt so, da war mein Diensthandy drin, da waren Schlüssel für diverse Arbeitgeber drin, der Hausschlüssel von meinem Freund, mein eigener Hausschlüssel, mein Perso, mein Portemonnaie, alles war da drin. Und ich dachte mir schon so, es ist ja schon bezeichnend, ne? Also, dass mir halt auf dem Weg zur ADHS-Diagnose einfach mal aufgrund meiner Abgelenktheit einfach mein Rucksack geklaut wird mit den ganzen Diagnosebögen. Naja.
Ja,
ja, dann habe ich das alles irgendwie nochmal gemacht. Oder ich hatte es schon gespeichert. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Habe ihr das geschickt und sie hat mir dann relativ schnell auch einen Termin gegeben. Und die Diagnose sah dann so aus, dass war ein 2,5-stündiges Gespräch. Da ging es ganz viel um Biografie, wo sie auch sagte, so, ja, sie haben einen klassischen ADHS-Lebenslauf, der so aussieht, dass man viele Sachen anfängt, hier mal kündigt, da mal gekündigt wird, dieses, jenes angefangene Projekte. Sag das ja auch gerne, ich habe an 4 verschiedenen Unis war ich eingeschrieben, ich habe einen Bachelorabschluss, viel umgezogen, wechselnde Partnerschaften, so. Und eben auch einen Leidensdruck, den hat sie durchaus auch identifiziert.
Aber sag mal, zu dem Zeitpunkt hattest du doch schon einen Psychiater, oder nicht?
Ja.
Was war mit dem eigentlich? Was hat der eigentlich falsch gemacht?
Ja, also genau, mein Psychiater hat mir Antidepressiva verschrieben wegen Depressionen und hat nie was in die Richtung gesagt. Und ich war, bevor ich zu dieser Diagnostik hin bin, hatte ich aber noch ein Gespräch mit ihm und meinte so, okay, das ist meine Vermutung. Und er meinte, ja gut, er hat keine Ahnung davon, soll ich mal machen. Und ich bin dann mit der Diagnose bin ich dann auch wieder zurück zu ihm und er hat mir dann ADHS-Medikamente verschrieben. Also ich habe meine Antidepressiva ausgeschlichen, auch ziemlich direkt. War auch was ich eh schon länger auch mal vorhatte, weil das seit der Nüchternheit auch nicht mehr so, hatte ich das Gefühl, ich brauche das vielleicht auch nicht mehr, mich relativ stabil gefühlt und dann halt wollte ich denn nicht 2 Sachen nehmen, also Antidepressiva und Stimulantien. Witzigerweise habe ich dann viel, viel später erfahren, dass in dieser Praxis, in der ich bin, das ist so eine Gemeinschaftspraxis, und da gibt es aber auch einen ADHS-Spezialisten, die führen da auch Diagnostik durch, bloß halt nicht mein Psychiater, aber der kam da irgendwie auch nicht auf diese Idee.
Okay.
Genau. So war mein Weg zur Diagnose, der war überraschend kurz und schnell. Ich weiß von sehr vielen Leuten, dass sie viel länger auf Plätze warten, dass sie auf Wartelisten stehen, dass die Wartelisten super lang sind, 2 Jahre, 2,5 Jahre oder vielleicht sogar ganz geschlossen sind. Und diagnostiziert wird das im Normalfall von einem Psychiater. Es okay. gibt die Möglichkeit, so eine Art Verdachtsdiagnose zu bekommen, dann von PsychologInnen, die sich darauf aber auch spezialisiert haben müssen, meine ich. Also das ist jetzt alles so auch viel Hörensagen, ne? Also ich bin mir sicher, dass es da ganz, ganz viele unterschiedliche Wege gibt. Aber dadurch, dass es eine neurologische Sache ist, also dass das eine Funktionsweise des Gehirns ist und keine psychische Erkrankung, fällt es eher in den Bereich der MedizinerInnen und weniger in den Bereich der PsychologInnen, also diese Diagnose an sich. Natürlich gehen noch ganz viele andere Sachen damit einher, also die sogenannten Komorbiditäten, sowas wie Depressionen, Angststörung, Suchterkrankung, 3 von 3, aber auch Essstörungen sind super häufig bei Menschen mit ADHS. Ja, überhaupt Suchterkrankungen sind sehr häufig. Ja, weil dann natürlich gerade, wenn das unerkannt ist und man sich ständig fragt, was ist denn eigentlich los mit mir, und man sich ständig so beim Scheitern sieht, dabei zuschaut und immer dieses Gefühl, aber ich bin doch eigentlich schlau. Warum kann ich das denn nicht? Warum ziehen denn Leute an mir vorbei, die nicht so schlau sind wie ich? Und warum können die das einfach? Und wieso ich nicht? Und noch, da gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen, so, aber da kann man schon mal depressiv werden. So.
Ja. Kann man das denn, du hast gesagt, das ist eher was Medizinisches, kann man das im Gehirn sehen? Könnte man das sehen? Das hat auch was mit Dopamin zu tun, ne?
Genau, also es ist eben so eine, unter anderem eine Dopaminunterversorgung. Da spielen noch andere Neurotransmitter mit, also Noradrenalin zum Beispiel, Serotonin ist auch ein Thema, ist halt komplex so, ne? Aber Dopamin ist meistens das, was man dazu hört. Also ADHS ist, der Name ist super verwirrend und sehr schlecht gewählt, weil er sich eben auf Sachen bezieht, die nach außen dringen. Also auch diese Hyperaktivität zum Beispiel. Wenn man mich trifft, dann denkt man nicht, dass ich hyperaktiv bin, aber ich habe halt eine sehr große innere Unruhe. Die ist sehr stark und eben in meinem Innern, und es kostet mich auch immer wieder Kraft, die irgendwie damit umzugehen und auch nicht nach außen dringen zu lassen. Das war auch ein ganz wichtiges Thema, auch so für mich im Aufwachsen. So eine Spannung, die immer so in meinem Körper ist, wo ich eigentlich jetzt erst verstehe, ach so, ja, ich habe diesen inneren Motor. Das ist auch so ein Begriff, den man häufiger liest. So ein innerer Motor, der immer so in mir läuft. Und letztendlich ist es aber eine Schwäche der sogenannten exekutiven Funktionen. Das sind quasi die Funktionen, die im präfrontalen Kortex sitzen, also in unserem erwachsenen Gehirn sozusagen, in dem evolutionär auch jüngeren Teil des Gehirns, wo eben das Planen, Umsetzen, Sequenzieren von Schritten, also wenn ich dahin will, was sind die Schritte, die ich dahin brauche, Zeiteinschätzung, Organisation, aber auch solche Sachen wie Delayed Gratification. Also, dass ich, wenn mich jemand fragt, willst du das Marshmallow jetzt oder willst du 3 Marshmallows in 10 Minuten, dass ich dann eher dazu tendiere, das Marshmallow jetzt zu wollen. Also, das ist natürlich sehr vereinfacht gesagt, aber es gibt ja diese Tests auch mit Kindern. Und das eben ist genau Delayed Gratification. Das wird da zum Problem zum Beispiel, wenn ich, sagen wir, ich muss mich irgendwo bewerben. Und wenn ich die Bewerbung schreibe, habe ich dadurch keinerlei Gratifikation. Und Menschen ohne ADHS fällt es leichter, dann zu sagen, ach so, ja, aber ich weiß ja, dass sich das auszahlen wird in ein paar Monaten zum Beispiel. Und das ist was, das motiviert mich überhaupt nicht. Oder auch negative Konsequenzen. Das ist dieses Ding beim Rechnungen bezahlen. Das motiviert mich überhaupt nicht, zu wissen, dass das gut ist, das zu machen.
Ja, das haben die Suchtis da auch, das haben sie ja alle gemeinsam.
Voll.
Die Suchtis wollen ja von Delayed Gratification auch überhaupt gar nichts wissen.
Genau, da gibt sich die Nummer auch die Klinke in die Hand.
Ja.
Aber zu der Frage, ob man das im Gehirn sehen kann, soweit ich weiß, ich werde aber auch einen Artikel dazu noch verlinken vom Attitude Magazine, also Attitude Magazine. Und da steht so sinngemäß drin, es gibt Unterschiede in den Gehirnen. Es gibt Sachen, die man sehen kann. Also zum Beispiel, wie groß bestimmte Bereiche im Gehirn sind oder wie stark durchblutet die sind, wie aktiv die sind. Aber es kann nicht zur Diagnostik verwendet werden, weil es einfach viel zu viele Möglichkeiten gibt, dass es noch an anderen Sachen liegt. Also du kannst jetzt nicht irgendwie 100 Gehirne nehmen, die einmal durchscannen und dann sagen, ah, okay, ADHS, ADHS, ADHS. Das ist einfach zu komplex dafür.
Ja.
Und die Sache ist eben auch, dass das ja auch schwanken kann, dass ich in einem Moment sehr konzentriert bin und in dem anderen dann plötzlich gar nicht mehr, je nachdem, auf was sich mein Fokus gerade bezieht. Und deswegen ist diese Diagnostik viel stärker eben halt biografisch, dass man guckt, wie hat sich das denn über einen langen Zeitraum entwickelt. Und dafür ist es eben wichtig, dass diese Kernsymptome auch schon in der Kindheit und in der Jugend auch angelegt waren. Also wenn du mal 3 Monate unkonzentriert bist, hast du noch kein ADHS. Also das heißt, das muss schon was Längeres, eine längere Sache gewesen sein. Und es gibt sozusagen kein erworbenes ADHS in dem Sinne, sondern es ist was, damit wird man geboren. Wobei sich aber natürlich auch die Symptome über die Jahre auch verändern können. Also gerade bei Frauen ist es so, dass es, oder also bei vielen Frauen hängt es auch stark mit dem Zyklus zusammen. Ist auch ein Grund, weshalb das so unterdiagnostiziert ist. Und ich kenne das von mir selber auch. Wenn ich PMS habe, habe ich auch richtig hart ADHS. So. Und das kann halt schwanken. Und das macht es halt manchmal schwierig, halt diese Muster auch zu sehen.
Ja, ich meine, es ist ja wahrscheinlich so wie alles auch ein Spektrum. Wahrscheinlich ist es bei vielen Leuten auch einfach irgendwie okay gemanagt, sodass sie das nie rausfinden, ne? Oder halt nie sich darüber Gedanken machen und damit einfach leben.
Ja. Genau, es ist ein Spektrum. Irgendwo muss man halt den Cut machen. Das heißt aber nicht, dass nicht viele Menschen auch Anteile davon haben können. Und was ich wichtig finde bei diesem Spektrumsgedanken ist, dass es eben nicht entweder du hast halt wenig ADHS oder viel ADHS, sondern dass sich das auch auf verschiedene Symptome beziehen kann. Also manche haben mehr Hyperaktivität, andere haben mehr Zerstreutheit, andere haben mehr unterschiedliche Challenges einfach. Und unterschiedliche Sachen können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Und das ist auch dieser Spektrumsgedanke.
Mhm. Okay. Ja, das ist jetzt 2 Jahre her. Was hat sich seither verändert? Was ist seitdem passiert?
Boah, so viel. Das ist so krass. Ich glaube, die größte Veränderung ist, dass die Sachen, von denen ich immer dachte, dass das isolierte Probleme sind, plötzlich eine gemeinsame Erklärung haben. Dass ich jetzt verstehen kann, dass das zusammenhängt. Das war halt super lange ein Mysterium für mich. Also ja, diese Frage, warum bin ich so? Und ich habe auf jeden Fall, hat es dazu geführt, dass ich deutlich Scham abbauen konnte über bestimmte Sachen, die ich nicht hinkriege. Einfach eine Erklärung dafür zu haben, hilft, weil es sozusagen das aus dem Raum des moralischen Versagens in den Raum der Neurobiologie verlegt. Das heißt nicht, dass es eine Entschuldigung ist oder so. Das ist ja auch immer gerne so, ja, aber es ist keine Entschuldigung. So, ja, weiß ich so.
Naja, aber irgendwie schon, oder? Finde ich schon. Dass es irgendwie eine Entschuldigung ist, gerade wenn man es nicht weiß.
Ja.
Also, was heißt Entschuldigung? Das ist halt auch wieder so ein komisches Moralding. Aber ja, finde ich schon, ja, dass man damit was entschuldigen kann.
Ja, ich glaube, was zum Beispiel wichtig ist, also als ein Beispiel, sagen wir, du bist in einer Partnerschaft und hast ADHS und bist super chaotisch und kriegst es einfach nicht in Ordnung zu halten und das führt zu Problemen in der Partnerschaft, dann entbindet dich das nicht von der Verantwortung, gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu überlegen, okay, wie können wir das so gestalten, dass es für uns beide okay ist? Also es heißt nicht, ja, ah ja, okay, ich kann das nicht, deswegen musst du das jetzt alles machen. Aber ja, es ist insofern die Erleichterung, dass die Unordnung nicht bedeutet, dass es mir egal ist, sondern es ist mir ja eigentlich viel wichtiger. Ich denke ja ständig darüber nach. Ich scheitere ständig daran. Ich mache mich dafür fertig. Ich wundere mich darüber, wie Leute das schaffen, ihre Wohnung ordentlich zu halten und das scheinbar mühelos und versuche da irgendwie verschiedenste Strategien und dann gleichzeitig halt immer diese Angst zu haben, so ja, wenn ich das nicht mache, dann sieht es so aus, als ob es mir egal ist, wie es in unserer Wohnung aussieht, dass mir unser Lebensumfeld egal ist, vielleicht sogar, dass mir unsere Beziehung egal ist. Und das ist ja alles nicht der Fall. Es ist ja alles andere als egal, aber es kann halt schnell so gelesen werden. Und das Gleiche auch mit anderen Sachen, wo ich mich auch immer gefragt habe, bin ich einfach faul? Vielleicht bin ich einfach faul. Jetzt sozusagen zu verstehen, ach so, nee, das ist keine Faulheit. Ich glaube sowieso eigentlich nicht an Faulheit, aber also das ist das gibt. Ich glaube, Menschen haben immer irgendwelche Gründe, warum Sachen nicht funktionieren oder warum sie Sachen nicht machen wollen. Aber es nimmt diese moralische Last oder auch so diese größere Erzählung darüber, was das jetzt bedeutet. Das ist sehr erleichternd,
ja,
weil ich auch über die Jahre mir immer wieder in dem Versuch, mir Sachen selbst zu erklären, ja auch Geschichten erzählt habe, Geschichten auch über Traumata und irgendwie rumgewühlt habe und versucht habe, sozusagen psychologisch zu ergründen, was da los ist, vielleicht auch bestehende Traumata ein Stück weit überbewertet habe in ihrer Wichtigkeit für mein Leben, weil mir keine andere Erklärung eingefallen ist.
Mhm.
Und das ist entlastend. Ich habe angefangen, Medikamente zu nehmen, was sehr viel für mich positiv verändert hat. Und habe Leute getroffen, die auch so ticken. Auch das ist ziemlich, ziemlich cool. Und plötzlich sind überall ADHS, das ist super krass irgendwie. Und ich weiß immer nicht, okay, das Thema ist auch gerade relativ groß. Das ist jetzt ist cool, dass meine neurologische Störung gerade im Trend liegt.
Ja, das ist wirklich so eine Modediagnose, ne?
Oh Gott, nein, sag das nicht. Nein. Das ist, ja.
Hat ja auch viele Vorteile, sowas. Also, ne?
Also ja, das Ding ist, weshalb ich da jetzt gerade so reagiert habe, ist natürlich, dass dieses Wort Modediagnose, da reagieren ADHSlerInnen, also die meisten, die ich kenne, sehr allergisch drauf, weil das natürlich immer der Vorwurf ist, ah ja, jetzt plötzlich haben sie alle ADHS, oder es gab ja auch diese, ne, diese Zeit irgendwie so, ja, jetzt kriegen plötzlich alle Kinder Ritalin und so, und das ist, naja, halt mit einer wachsenden Awareness und einem Verständnis plötzlich Leute anfangen, sich da drin wiederzuerkennen. Und so entsteht das natürlich, dass man das Gefühl hat, ah, okay, das ist jetzt ein Thema, weil auch die Leute selber damit rausgehen. Das ist ja ganz ähnlich wie mit, auch mit Sucht, ne? Könnte man ja jetzt auch sagen, ja. Ah, plötzlich sind überall Artikel über Sucht.
Ja, es gibt ja viele, viele Beispiele. Also Borderline war mal eine Zeit lang mehr im Fokus oder genau die Sucht oder Hypersensitivität oder so, also ja, weil halt die Wissenschaft da irgendwie weiterkommt und mehr weiß und so, das ist ja aber eigentlich was Gutes.
Ja, und mit der Entstigmatisierung eben sich mehr Leute trauen, auch darüber zu sprechen sich darüber vernetzen und sich mehr Leute da drin erkennen. Und ich wünsche das allen, die das vermuten bei sich, das für sich abklären zu können. Und das ist halt bitter, wie unterversorgt dieser Bereich ist in unserem Gesundheitssystem.
Ja, sowieso. Also therapeutische Hilfe auch generell. Ist ja wirklich skandalös. Schlechte Versorgung. Naja.
Ja, und bei ADHS ist halt auch noch das Ding, dass man halt sehr lange Zeit davon ausgegangen ist, dass sich das rauswächst, dass es halt ein Kinderding ist. Und das zum Beispiel, also das Medikament, was ich nehme, das ist erst seit, ich glaube, 2019 für Erwachsene auf dem deutschen Markt zugelassen.
Krass. Ja, weil, naja, wahrscheinlich, weil die Leute halt irgendwie lernen, das zu managen und funktional sind, ne? Wie bei Sucht ja auch. Irgendwie, die Leute können das halt relativ lange unterm Deckel mit sehr viel Arbeitsaufwand unterm Deckel halten, weil sie es halt lernen zu managen. Irgendwie.
Genau, es ist halt dieser Aspekt, dass ich krieg das irgendwie hin, aber es kostet unfassbar viel Kraft.
Ja, genau.
Ich habe irgendwo so einen Vergleich gelesen, und es ist halt so wie, okay, du hast halt einen platten Reifen und weißt nicht, wie du den Reifen reparieren sollst, aber du bist stark genug, um dein Auto zu tragen.
Ja, genau.
Und dann trägst du dein Auto halt, alle anderen sind vor dir am Ziel und sagen, ja, aber wieso bist denn du so langsam? Und dass du quasi mit reiner Kraft irgendwie versuchst, Sachen zu lösen oder mit der Brechstange Sachen zu lösen, die andere Leute ganz einfach so machen. Das hat Konsequenzen fürs Leben, fürs eigene Leben und für die Beziehungen und für Selbstwert auch.
Klar, auf jeden Fall. Naja, es ist ja im Prinzip so ein bisschen auch wie mit dem Alkoholismus, wenn man ständig verkatert arbeitet. Es klappt halt irgendwie, aber es kostet halt alles. So.
Ja.
Ne? Und aber jetzt, also ich meine, dieses mit dem Flow-Zustand zum Beispiel, da würde ich denken, das hat ja auch irgendwie geile Seiten, die man wahrscheinlich irgendwie auch genießen kann oder nutzbar machen kann oder weiß ich nicht, die halt Stärken sind, wenn man sie erkennt. Ist das so?
Ja, ich würde schon sagen, dass ADHS mit vielen Stärken einhergeht. Also zum Beispiel das kreative und assoziative Denken. Und ich habe eine ziemlich interessante Innenwelt. Vielleicht haben das alle, aber ich finde meine Innenwelt enorm interessant. und ich kann in mir sehr visuell denken und fühlen. Was ich halt liebe, ist, also, dass, wenn man mit einer Person klickt, und häufig klickt es mit anderen ADHSlerInnen, auf so eine Art und Weise, dass sich so Begeisterung auch so hin und her bouncen kann und man dann irgendwie Geschichten spinnt oder Pläne macht und Projekte entwickelt und irgendwie so. Und das fetzt total. Ich würde es auch nicht eintauschen wollen. Nicht mehr. Wofür ich total dankbar bin, ist, dass ich habe halt immer Ideen. Und das bedeutet halt für mich, dass ich auch großzügig sein kann mit meinen Ideen. Und dass ich keine Angst haben muss, dass die irgendwann aufhören, weil ich mich darauf verlassen kann, dass da immer welche sein werden.
Abundance.
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 Ich würde sagen, auch eine Stärke ist Empathie. Also ich habe sehr feine Antennen für das, was bei anderen Leuten abgeht. Und es kann manchmal auch belastend sein, gerade wenn ich anfange, dann mir diese Schuhe anzuziehen oder es dann quasi fühle, als wären das meine eigenen Gefühle. Und das hat auch eine Weile gedauert, bis ich da an den Punkt gekommen bin, um also nicht quasi in jedem Raum alle Energie sozusagen so aufzusaugen und in mir zu halten und dass, wenn irgendwo Spannungen sind, ich identifizieren kann, okay, sind es meine, sind es deren, wie geht es mir eigentlich gerade? Und das ist immer noch oft schwierig.
Ist es charakteristisch für ADHS, dass man die Energien so merkt?
Für viele ja. Also ich würde nicht sagen, dass es, ich glaube nicht, also es ist jetzt kein offizielles Kriterium, aber eine Sensibilität oder auch viele ADHSlerInnen auch so eine Hochsensibilität haben, was eben auch belastend sein kann.
Mhm.
Das ist schon recht häufig. Es ist ja kein Aufmerksamkeitsdefizit. Es ist eine Aufmerksamkeitslenkungsschwäche eher. Also, dass ich nicht so genau sagen kann, worauf sich das jetzt bezieht. Aber das bedeutet halt, dass ich oft Sachen wahrnehme, die andere Leute nicht wahrnehmen. Weil meine Aufmerksamkeit sozusagen so sehr breit ist, was super stressig sein kann, wenn du in wuseligen Kontexten bist, weil alles quasi gleich wichtig bei mir ankommt. Und ich finde das zum Beispiel super schwierig, wenn man in so einer Runde ist, mit mehreren Gesprächen bei einem Gespräch zu bleiben. Ich kenne auch zum Beispiel eine Person, die immer gesagt hat, dass sie genau dieses Ding auch hat und deswegen halt auch vor Partys zum Beispiel immer getrunken hat, um sich runterzudämpfen, weil sonst die Eindrücke zu viel sind und dass sie erst sozusagen nach ein paar Bier so dumpf genug war, um bei auf einem Gespräch zu bleiben. So.
Ja, sehr nachvollziehbar.
Ja, finde ich auch. Aber das, ich weiß noch zum Beispiel, gab es so eine Situation in der Reha, da war so ein Typ, der hatte, also ich habe so ein Notizbuch gefunden und ich wusste sofort, wem das gehört, weil ich irgendwann vor ein paar Tagen irgendeinen Typen, dessen Namen ich nicht wusste, gesehen habe, mit diesem, wie er mit diesem Notizbuch durch die Gegend gelaufen ist. Ich wusste nicht sozusagen, wie der heißt, was der so macht, aber ich wusste, dass es sein Notizbuch ist, weil ich das irgendwie aus dem Augenwinkel mitgeschnitten habe. Und da würde man jetzt zum Beispiel sagen, ja, aber eigentlich wäre ja die Information, wie der heißt, vielleicht wichtiger, aber ich habe mir halt irgendwas anderes gemerkt.
Mhm.
Ich fand das bezeichnend. So.
Würdest du dir wünschen, dass du die Diagnose früher gehabt hättest?
Ja, da kommen wir jetzt auch so in diesen Regret-Modus, diese Frage.
Mhm.
Also ich glaube, ja, also schon. Das hätte sehr viel sehr erleichtert. Also ich weiß nicht, ob ich das als Kind hätte wissen wollen. Aber so mit Eintritt in die Pubertät oder gerade dann, als ich ausgezogen bin von zu Hause und permanent das Gefühl hatte, mein Leben bricht mir auseinander, weil es keine äußere Struktur mehr gibt und ich mir selber die Struktur geben muss und daran einfach immer, immer wieder gescheitert bin und auch so verzweifelt war deshalb, da würde ich schon sagen, wäre das cool gewesen, weil sich bestimmte Ideen über mich selbst gar nicht erst so hätten festsetzen können. Also ja, ich würde sagen, das wäre schon cool gewesen. Aber ich bin einfach total dankbar, dass ich die Diagnose jetzt habe. Und ich bin mir sehr sicher, dass die letzten zwei Jahre auch sehr, sehr, sehr anders verlaufen wären, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Und da bin ich extrem dankbar für.
Mhm. Du hast ja vor ein paar Tagen auch eine Umfrage gemacht auf Instagram, weil das Thema viele Leute interessiert. Und die Leute haben Fragen gestellt. Und die frage ich jetzt auch noch mal ein bisschen.
Ein paar davon haben wir, glaube ich, auch schon beantwortet.
Ja, ein paar davon haben wir schon beantwortet. Die lasse ich dann aus. Die ersten beziehen sich auf Therapie und Prävention. Eine ist, gibt es spezielle Suchtprävention bei ADHS? Meine kleine Schwester hat ADHS und scheint suchtgefährdet. Das ist eine gute Frage.
Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist mir zumindest nicht bekannt, dass es so etwas wie einen integrierten Ansatz gibt, wo man sagt, so speziell Suchtprävention für ADHSlerInnen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass Eine Suchtentwicklung ist keine neurologische Notwendigkeit. Es gibt zwar diese starke Überschneidung, dass eben viele Menschen mit ADHS Suchtprobleme entwickeln. Und das hängt zum einen mit der Gehirnchemie zusammen, also dass man Dopamin sucht. Und das hängt aber eben auch mit diesen psychologischen Faktoren zusammen, eben, ne, was ich auch beschrieben habe, so dieses Scheitern. Und wenn man Sucht als eine Strategie begreift, aus dem eigenen Leben zu fliehen, dann gibt es für Menschen mit unerkannter ADHS, mit einem Leidensdruck eben auch sehr viele Gründe, fliehen zu wollen. Mhm. Und dazu kommt eben so ein Dopamin-Craving und eine Tendenz dazu zum Beispiel auch, also Langeweile sehr, sehr, sehr schwer aushaltbar ist und auch Angst vor sozialer Zurückweisung. Das ist auch kein offizielles Kriterium, es ist aber etwas, was viele ADHSlerInnen berichten. Das gibt im Englischen diesen Begriff Rejection Sensitivity Dysphoria, also wahrgenommene oder tatsächliche Ablehnung physisch zu spüren und so stark zu spüren, dass einem fast die Worte dafür fehlen, dass einem wie der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Mhm. Das ist ein ganz furchtbares Gefühl und kann sehr einschränkend sein. Und das ist halt das Empfinden, ist tatsächlich, ne, man denkt immer so, ja, aber stell dich doch nicht so an oder so, sondern nein, das Empfinden ist tatsächlich so stark. Es ist natürlich super schwer messbar, deswegen ist es auch nicht bei den Diagnosekriterien mit dabei, weil für Standardisierung musst du ja irgendwas messen können und Empfinden ist halt super schwer zu messen. Und ich glaube, dass ein Punkt, wie eine Prävention aussehen kann, ist schon eine Vermittlung auch von dieser gehirnchemischen Vulnerabilität, sage ich mal. Also, dass eine Person früh auch ein Verständnis für sich entwickeln kann und dann aber auch, und das gilt eigentlich für, dass da greifen dieselben Mechanismen, die ich auch für andere Suchtprävention nennen würde, ist Gefühle fühlen, nicht absprechen, dass Erfahrungen so gemacht werden oder dass das Erleben tatsächlich ist und dass du da bist und dass du die Berechtigung hast, das so zu fühlen, auch wenn nicht alle das immer so nachfühlen können.
Ja, und auch wahrscheinlich einfach andere Coping-Strategien, ne? Weil ich meine, wenn das Trinken oder irgendein Drogenkonsum eine Coping-Strategie ist, dann wäre die naheliegende Prävention ja einfach andere Coping-Strategien zu kultivieren, ne? Ich kann mir echt gut vorstellen, so Meditation und sowas, das hilft wahrscheinlich auch, oder? Also auch so innere Unruhe, wäre das jetzt meine Go-To-Idee?
Meditation auf jeden Fall. Ich versuche das auch vermehrt in mein Leben zu integrieren und das hilft auch wirklich. Der andere Punkt ist aber auch, also sich auspowern ist leider tatsächlich, ist Sport echt ein Ding. Sport, Schlaf, all die Sachen, all die Sachen, die sowieso schon schwierig sind aber genau die Sachen, die halt irgendwie helfen. Und Sachen zu finden, Tätigkeiten zu finden, die fetzen und in denen man Ruhe findet. Für mich im Aufwachsen, da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass auch meine Eltern mich da total gefördert haben drin, war halt immer Malen und Kunst. Wenn ich das mache, dann empfinde ich da Ruhe. Dann habe ich so einen sanften Fokus. Und das funktioniert für mich, für andere funktioniert Musik total gut. Einen Ausdruck zu finden für sich selber, der auch wirklich Spaß macht und wo man frei ist in dem, was man tut. Also der auch, den man nicht mit so einem Leistungsgedanken belegt. Ich habe mich irgendwann mal mit einer Mutter unterhalten, die ein Kind mit ADHS hat. Und dass das Kind malt total gerne. Ich meinte so, naja, guck, dass es irgendwo hingeht zum Malen und vielleicht aber halt nicht irgendwie einen Kurs, wo das Kind halt dann diese so Schritte abarbeiten muss oder so, sondern eben was, wo es frei entdecken kann, was gerade funktioniert und wo man quasi diesem Dopamin auch auf eine positive Art und Weise folgen kann. Für mich ist zum Beispiel, also Heimwerken kickt halt richtig. Liebe Heimwerken. Oder irgendwelche Sachen anmalen und bauen und so. Es wird dann nicht immer fertig. Und das aber auch vielleicht zu vermitteln, dass es auch okay ist, wenn Sachen auch mal nicht fertig werden. So.
Klar, ich meine, wenn man sie sowieso nur für Fun macht oder für Beschäftigung oder so, dann müssen sie ja nicht fertig werden, ist ja völlig egal. Der Prozess ist ja das, was zählt. Gibt es denn Therapiemöglichkeiten, also jetzt waren wir bei Prävention, gibt es Therapiemöglichkeiten von ADHS speziell im Zusammenhang mit Suchterkrankungen? Ich meine, wenn das so verknüpft ist, dann müsste es ja eigentlich naheliegen, dass es da Therapien gibt.
Also ist mir nicht bekannt, auch da wieder, dass es sozusagen integrative Ansätze gibt, die das explizit miteinander verbinden, weil unser Gesundheitssystem ja auch noch sehr in so Schubladen auch funktioniert, ne? Dass jetzt, keine Ahnung, sagen wir, du fängst, das hatte ich ja auch, als ich eine Verhaltenstherapie angefangen habe, Alkohol war damals schon ein Thema, aber dadurch, dass halt die Therapeutin keine Suchttherapie machen kann, war das auch nicht der Ort, an dem ich über Substanzkonsum hätte sprechen können, sondern eher was ich ausklammern müssen, um diese Therapie machen zu können. Und auch diese Therapeutin ist ja auch nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich ADHS haben könnte. Dabei war ich genau wegen diesen Sachen auch da, also Probleme, mein Studium zum Beispiel abzuschließen, weil ich mir nie irgendeinen Schein abgeholt habe. So, und nie irgendeine Hausarbeit fertig geschrieben habe und so und irgendwie völlig am Schwimmen war und das nicht so und so verzweifelt darüber war, da hätte man halt auf den Gedanken kommen können. Also ich würde sagen, in einer idealen Welt gäbe es halt eine Kombination aus eben suchttherapeutischen Maßnahmen, verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, Psychoedukation über ADHS und vielleicht auch so Anteile von Bewegungstherapie. Das habe ich in der Reha gemerkt, dass tatsächlich diese Bewegung mir sehr, sehr gut tut. Da kann man halt sich zum Beispiel könnte man sich Punkte angucken, so, ne, wie ist das mit Impulskontrolle? Wie ist das, wenn ich unterstimuliert bin? Wie ist das, wenn ich überstimuliert bin? Was suche ich dann? Aber auch dieser Punkt soziale Angst, den ich vorhin angesprochen habe, und dieser Rejection Sensitivity, damit umzugehen. Langfristig ist natürlich der Punkt, ja, wieder ein Leben zu bauen, aus dem man nicht fliehen möchte. Wir leben halt nicht in einer idealen Welt. Deswegen würde ich halt sagen, also für mich war es sehr wichtig, dass die Abstinenz erst da war, bevor ich die Diagnose bekommen konnte. Weil bestimmte Dinge können eben auch durch die Sucht bedingt sein, bestimmte Probleme. Viele sind halt schlimmer geworden durch die Sucht. Andere sind halt dann auch geblieben. Und das, was bleibt, also ich war ja ungefähr 1,5 Jahre nüchtern, als ich die Diagnose bekommen habe. Und ganz viele Sachen hätten sich in dieser Klarheit gar nicht zeigen können. Wenn man quasi ADHS angehen möchte, es ist natürlich total verlockend zu sagen, ja, mein Hauptproblem ist ja eigentlich ADHS, deswegen muss ich mir die Sucht überhaupt nicht angucken. Und das stimmt halt einfach nicht. Also man muss die Sucht mitdenken. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, eben wenn man eine Suchttherapie macht und gleichzeitig eine Verhaltenstherapie oder auch Coaching ist halt auch was bei ADHS eigentlich ziemlich gut funktioniert, weil ganz viele Dinge eben über, ja, irgendwie Hilfe beim Strukturieren, dabei Pläne weiter zu verfolgen, eine Verbindlichkeit herzustellen und diese Sachen durchzusprechen. Das kann sehr hilfreich sein, einfach bei diesem Aspekt von, wie baue ich mir ein Leben, das für mich funktioniert. Was vielleicht noch eine wichtige Information ist, weil halt Coaching ist natürlich auch immer eine Frage von Ressourcen, weil das von Kassen nicht übernommen wird. Im Normalfall, dass wenn man eine Diagnose schon hat, dann kann man sich Ergotherapie verschreiben lassen. Das hatte ich auch und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ich da soll und habe erst kürzlich erfahren, das ist auch sowas, ne, so die Infos musst du dir zusammensammeln. Naja, es gibt auf jeden Fall spezialisierte ErgotherapeutInnen, die vor allem eher diesen Coaching-Aspekt machen. Also wo es dann nicht so sehr um Bewegung geht, kann es natürlich auch, aber wo vor allem dieser Struktur geben irgendwie im Vordergrund steht. Und das habe ich jetzt selber noch nicht gemacht, weil die Wartelisten alle voll sind. Und es auch nicht so viele Leute in meiner Stadt gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt 2 Praxen, die sich darauf spezialisiert haben. Aber da lohnt es sich halt einfach mal zu googeln, zu gucken, ob es das gibt. Wenn man die Diagnose hat, kann man sich das von seinem Psychiater, seiner Psychiaterin verschreiben lassen. Und sonst, ja, sind halt auch, ja, Selbsthilfegruppen gibt es halt auch zu ADHS. Also da ist dieser Punkt, es macht niemand für einen. Es ist ganz viel selber recherchieren, was es für Angebote bei einem gibt. Das ist sich mit anderen Leuten austauschen, was die gemacht haben und dann gucken, okay, was ist in dem Rahmen, den ich mir leisten kann auch, sowohl zeitlich wie auch finanziell irgendwie möglich. Ich glaube, das kann helfen. Aber es ist auch sackanstrengend, das muss man auch dazu sagen. Und das ist gerade, wenn du halt irgendwie Probleme hast mit Selbststrukturierung und irgendwo anrufen zu bestimmten Zeiten und dich auf Wartelisten setzen und so, das ist schwierig.
Ja.
Ja, ich glaube, vielleicht machen wir einfach eine zweite Folge mit allen anderen Fragen.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Es gibt noch ein paar spannende Fragen.
Ja, da geht es zum Beispiel dann um Medikation und einige Fragen, wie ich mit Sachen umgehe, mit Unruhe oder Grübeln und so. Und da sage ich sehr gerne was in der nächsten Folge zu. Das war jetzt so ein bisschen die Einführungsveranstaltung.
Genau.
ADHS und Sucht.
In der nächsten geht es dann ans Eingemachte, an die
genau.
Details. Ja. Okay, cool.
Okay, cool.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge.
Bis nächsten Sonntag.
Bis dann.
Bye.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.